Das alte Land liegt westlich von Hamburg. Das klingt nach Idylle zwischen Elbwiesen und Flussufer mit Möwengeschrei und stillen Dörfern. Ein Landstrich, der so gern UNESCO-Weltkulturerbe sein möchte. Und dahin geht die Reise jetzt. Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs an Himmelfahrt. Unser Reporter Michel Nowak hat sich im größten Obstanbaugebiet Nordeuropas umgesehen. Er war mit dem Fahrrad, dem Stand-Up-Board und zu Fuß im alten Land unterwegs und beginnt seine Entdeckungstour in der Hansestadt Stade.
Sanft schwappen die Wellen des Flüsschens Schwinge, einem Nebenfluss der Elbe, gegen ein kreisrundes Boot unterhalb der Altstadt von Stade. Der Salztorwall hier, er soll der Ausgangspunkt für eine Tour auf dem Wasser durchs Stadtzentrum sein. Voller Geschichte und Geschichten ist diese Ecke, sagt Monika Rulle vom Stader Tourismusverband.
Wir stehen hier am Stader Burggraben, also wirklich eine historische Anlage. Das war die Verteidigungsanlage, die Wallanlage in der Hansestadt Stade. Stade ist ja eine sehr alte Stadt, älter als tatsächlich Hamburg auch, war früher auch viel bedeutender, muss man sagen. Wir hatten einen viel größeren Hafen, okay, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, aber tatsächlich war es über sehr lange Zeit eine sehr wichtige Hansestadt.
Wichtig, bedeutend, geschichtsträchtig, das soll für das gesamte alte Land gelten. Wer die Region kennenlernen und sich hier so einigen Herausforderungen stellen will, der hat mit Stade wohl den richtigen Ausgangspunkt gewählt. Zunächst für einen noch entspannten Start bei einer Fahrt mit dem kreisrunden Boot. Dessen Durchmesser immerhin rund 3 Meter. 10 Passagiere finden Platz. Jede Menge Getränke und Grillzeug stapelt Patrick Niestreu vom Subclub Stade obendrauf. 2 Paddel hält er auch noch hin.
Falls etwas mit dem Motor ist, dass ihr ein bisschen paddeln könnt. Ansonsten haben die auch noch andere Funktionen, zum Beispiel, wenn ihr doch ein bisschen zu nah an den Rand kommt, dass ihr euch abstoßen könnt. Wenn ihr abstoßen müsst, Motor einmal aus. Die wichtigsten Sachen hatten wir ja auch schon besprochen zum Fahren. Immer schön mittig. Da vorne die Kurve war ja ein bisschen knifflig. Viel weiter fahrt ihr aber, glaube ich, auch nicht unbedingt. Vorne bis zum Bürgerpark und dann wolltet ihr ja grillen. Genau.
Viel mehr gibt's eigentlich auch nicht zu sagen. Zumindest nicht von Einweiser Patrick Niestreu. Der kleine Elektromotor beginnt zu summen. Und Frank Tinnemeier von der Stader Stadtverwaltung erklärt an Bord den ungewöhnlichen Namen des Boots.
Barbecue Donut nennt sich das und Donut deshalb, weil es kreisrund ist. Und Barbecue Donut, weil wir in der Mitte einen Grill haben. Das heißt, wir sitzen hier quasi in der Runde.
Tschüss.
Sitzen hier in der Runde und haben in der Mitte den Grill. Das ist einfach sehr, sehr schön, gerade als kleine Gruppe, um entweder sich kennenzulernen oder gemeinsam zu feiern.
Viel Verkehr gibt's auf dem Wasser rund um die Fachwerkhäuser der Altstadt gerade nicht. Ein paar Kanuten schnurren fast lautlos vorbei und danach ein sogenannter Fletkahn mit Touristen.
Das ist ein Spreewaldkahn, der ist im Spreewald gebaut worden. Da fährt man vorwiegend so Busgruppen mit, die sich dann auf 1 oder 2, wir haben davon 2 Kähne, dann verteilen. Und das andere ist eben auch, man bietet die als öffentliche Fahrten an, diese Fletkahnfahrten. Und da können dann eben auch Einzelgäste mitfahren.
Idyllisch und entspannt wirkt das knapp 50.000 Einwohner zählende Stade vom Wasser aus. Nur 40 Kilometer westlich vom trubeligen Hamburger Stadtzentrum sieht Frank Tinnemeier das ausdrücklich als Trumpf an. Der Anker fällt ins Wasser. Zeit für die Grillpause. Frank Tinnemeier zeigt auf eine Besonderheit, Schilder mit Anleitungen für Sportübungen. Fitness-Trail auf dem Wasser nennen die Stader ihre Idee.
Der Fitness-Trail, das ist so eine Art Fitness-Parcours, wie man so einen Fitness-Pfad, Trimmdich-Pfad früher aus dem Wald kannte, ist das auf dem Wasser. Man kann eben, wie man hier auch sieht, die Schilder tatsächlich dann eben auch nur wasserseitig sehen. Das heißt, also man macht dann halt die Übungen auf dem Stand-Up-Paddling. Also es gibt hier auch Sub-Yoga-Angebote zum Beispiel oder sogar Hunde-Yoga-Angebote, was wir machen. Das ist das, wo wir ein bisschen stolz drauf sind, weil es auch aus unserer Sicht so einzigartig ist, also ein Alleinstellungsmerkmal auch für Stade ist.
Stand-Up-Paddeln, kurz Sub, das kann in Stade auch gleich unter Anleitung ausprobiert werden. Am Holzhafen wird nicht nur die Ausrüstung verliehen, da gibt es mit Christian Bolt auch noch den Trainer dazu. Das Subfahren soll gleich getestet werden. Zuvor auf dem Rückweg vom Holzhafen geht dem kleinen Elektromotor des Barbecue-Donuts aber tatsächlich noch die Energie aus. Mit vereinten Paddelkräften erreicht die Bootsgemeinschaft das Ufer und kann auf Stand-Up-Board umsteigen. Auch wenn es durchaus häufig im alten Land gerade zu regnen beginnt. Subtrainer Christian Bolt sieht da kein Problem.
Wir fangen einfach mal an. Schön, dass ihr da seid, auch wenn das norddeutsche Wetter uns... Ich sage immer, Regen ist nur Konfetti von oben, also von daher. Und nass werden ist im Wassersport gang und gäbe, von daher Das ist eigentlich nur das erste Mal reinfallen, ist ein bisschen doof. Das zweite und dritte Mal ist es nicht mehr so wild.
Vor jedem angehenden Stand-Up-Paddler liegt ein großes Kunststoffboard. Besonders kippstabil soll es sein, sagt der Trainer. Und jeder erhält auch hier ein Paddel. Das muss zunächst richtig eingestellt werden.
Ihr habt hier oben so einen Clip, den könnt ihr aufmachen. Und dann könnt ihr das Paddel so weit rausziehen, dass ungefähr euer Ellbogen ungefähr auf Augenhöhe ist. Und dann macht ihr den Clip einfach wieder zu. Und das ist dann ungefähr die richtige Höhe für euer Paddel.
Und dann geht's auch schon raus aufs Wasser. Zunächst kniend, später folgt das zittrige Aufstehen auf dem doch erstmal wackeligen Brett. Ins Wasser der Schwinge fallen, das will hier keiner. Noch ein paar Tipps vom Trainer folgen.
Das Wichtigste ist, dass ihr sicher seid und euch ein gutes Gefühl habt beim Board. Das heißt, wenn irgendwie eine Idee für euch Gefahr, das ist völlig individuell, Gefahr kommt, sei es ihr kommt zu nah an den Rand, es kommt euch jemand entgegen, ihr fahrt gegen, vielleicht gegen irgendwie entgegen, aufs Board setzen. Einfach auf die Knie, aufs Board, Schwerpunkt verlagern, dann könnt ihr nicht mehr reinfallen. Oder dann könnt ihr schwieriger reinfallen, als wenn ihr einfach stehen bleibt.
Ein paar Minuten dauert es, dann reicht die Konzentration, um beim Stand-up-Paddeln im Stehen auch die Fitness-Trail-Schilder am Stader Ufer genauer anzuschauen. Verschiedene Übungen an einzelnen Stationen stehen darauf, für Anfänger teils mehr als herausfordernd. Vertrauen in sich müssen die Wassersportler jetzt haben und natürlich in ihren Trainer. Von ihm kommen da schon neue Anweisungen, denn die Fitness-Trail-Station mit der 180-Grad-Drehung auf dem Board ist erreicht.
Wir probieren das einfach aus. Es kann nichts passieren, außer dass wir ins Wasser fallen. Aber das macht nichts, das ist nur beim ersten Mal schlimm. Wir nehmen jetzt unser Paddel nach oben und müssen uns überwinden, jetzt eine Drehung zu machen. Das heißt, wir drehen uns ganz langsam mit unseren Füßen einmal um 180 Grad. Und dann drehen wir uns auch wieder zurück. Und dann am besten 5-mal und einfach ausprobieren. Einfach machen. Und gucken, wie sich das anfühlt am Ende.
Ungewohnt und vor allem wackelig fühlt sich's erstmal an. Wer die 180-Grad-Drehungen im Stader Burggraben schafft, ist dafür aber auch mächtig stolz. Rund 8 Kilometer lang ist die Paddelstrecke rund um die alte Hansestadt. Vorbei geht's jetzt an einem der ältesten Freilichtmuseen Deutschlands. Hübsch gelegen auf einer Insel mit Bockwindmühle und imposanten Fachwerkbauernhaus. Der Wasserweg führt dann weiter das Flüsschen Schwinge hinauf.
Stand-up-Paddeln ist für jedermann geeignet. Du kannst einfach nur auf dem Board stehen und dir die Natur angucken, also eine entspannte Runde drehen. Du kannst aber auch Sport machen, Konditionstraining, Krafttraining. Gerade mit den Fitness-Trails hier in Stade kannst du viele verschiedene Möglichkeiten machen, um dich körperlich zu bewegen und vielleicht einen Ausgleich zu deinem Bürojob, Schreibtischjob zu kriegen und nicht wieder sitzen zu müssen.
Noch fehlt ein echter Rundkurs. Subtrainer Christian Bold sieht aber viel Potenzial für Wassersportler auf den Nebenflüssen der Elbe im alten Land.
Städte sehen vom Wasser immer anders aus. Und Stade hat halt den Charme, dass es A, Stadt ist, aber auch man einen 1-2 Kilometer paddelt und dann direkt in der Natur ist. Und wenn man Glück hat, noch ein paar Kühe nebenan auf der Weide grasen und wir einfach eine Vielfalt an verschiedenen Sehenswürdigkeiten und einfach Stimmungen haben. Und man kann entspannt paddeln und sich die Natur genießen oder man kann auch sagen, okay, ich mache jetzt Sport und hau einen Schlag rein. Egal bei welchem Wetter. Meistens ist es sogar bei schlechtem Wetter besser, hat man nämlich nicht so viel Verkehr.
Stimmt, auffallend. Auf der Schwinge sind jetzt gar keine Boote mehr zu sehen. Dafür endet die Subtour ziemlich durchnässt, aber immerhin unfallfrei am Stader Holzhafen. Unter dem Regenschirm wartet dort schon Edith Bruns. Beispielhaft will sie zeigen, was ihre Hansestadt im alten Land so besonders macht. Warum Stade, Frau Bruns?
Oh, ja, wegen der Menschen, wegen der Größe. Ich liebe es, in einer kleineren Stadt zu leben, aber trotzdem auch wegen der Nähe zu Hamburg und Bremen. Und das Land rundherum, die Elbe, einfach mal Schiffe gucken. Es ist hier schon sehr lebenswert und schön.
Mehr als 1000 Jahre reicht die Stadtgeschichte von Stade zurück. Doch schon wenn es um die erste schriftliche Erwähnung geht, ist nicht mehr so viel von schön übrig. Direkt gruselig wird sogar. Der damalige Stader Graf, Siegfried hieß er, wurde von Wikingern überfallen, konnte aber fliehen.
Und dann waren die ziemlich sauer und haben die Bevölkerung dieser kleinen Hafenmarktsiedlung sehr gequält. Und das hat einer aufgeschrieben, der hieß Tietmar von Merseburg, ein Chronist der damaligen Zeit. Und Tietmar schreibt von ausgerissenen Ohrringen, abgeschnittenen Nasen, abgehackten Händen. Also es war so furchtbar, darum hat er es aufgeschrieben. Und das ist die erste schriftliche Erwähnung Stades 994. Und wir wissen, da hier war schon ordentlich was los. Und hier gab es offensichtlich auch was zu holen.
Das ist bis heute nicht anders. Durch eine hübsch sanierte Altstadt läuft Edith Bruns. Erzählt am Fischmarkt vor den vielen Restaurants von der großen Hanse-Tradition. Historische Gebäude aus verschiedenen Epochen säumen Plätze und Straßen. Edith Bruns verschweigt aber auch nicht, dass es hier mal anders aussah, Wieder spielt das regnerische Wetter eine Rolle.
Die mittelalterliche Stadt war dreckig. Und hier liefen ja auch Schweine, Hühner, Ziegen rum und so weiter. Und der ganze Dreck war auf der Straße. Und da hat man sich über den Regen gefreut. Der Regen machte die Straßen sauber. Und die Flut nahm den ganzen Dreck weg. Und hier kamen auch die Brauerknechte her, um Wasser zu holen, zum Bierbrauen. Also anderthalb Tage vor dem Brauen durfte man keinen Dreck mehr reinschmeißen.
Bis heute wird in Stade Bier gebraut, aktuell im Keller des historischen Rathauses. Und natürlich hat Stade auch einen historischen Hafen, den Hansehafen. Jahrhundertelang war der Handel dort ein Wohlstandsgarant. Doch irgendwann war der Hansehafen schlicht zu klein für Schiffe.
Die Hansekoggen, 6 bis 8 Meter breit, 20 bis 30 Meter lang, die passten hier nicht mehr rein. Schon das war gut für Hamburg, schlecht für Stade. Denn jetzt mussten alle Schiffe draußen entladen werden. Und kleine Schiffe, diese Ewer, brachten dann die Waren hier rein. Bis in die 1960er Jahre. Und dann war ja diese große Sturmflut 1962. Und danach hat man dann beschlossen, da kommt ein festes Tor hin am Ende des Hafens.
Das besteht bis heute. Zwar gibt es mit dem benachbarten Stadthafen über den Fluss Schwinge einen schiffbaren Zugang zur Elbe, aber bis heute hoffen viele Einwohner, dass auch der alte Hafen irgendwann wieder ein bewegliches Tor erhält. Einen Vorteil hat die abgeschnittene Lage allerdings. Mehrfach, so sagt Stadtführerin Edith Bruns, wurde das Wasser am Hafenbecken bereits komplett abgelassen.
Jedes Mal konnten die Archäologen sich durch diesen ganzen Schlick buddeln. Und die haben sich von oben bis unten gebuddelt. Das las ich wie eine Zeitleiste, was die da alles gefunden haben. Und unten waren dann Kalfatklammern, Kochennägel, Münzen, Münzgewichte, Pilgerzeichen. All so ein Kleinkram, aus dem man viel lesen konnte. Und ganz viel davon ist dort hinten in dem Schwedenspeichermuseum ausgestellt. Schätze aus dem Schlick nannte man die erste Ausstellung.
Diesen Schwedenspeicher, empfiehlt Edith Bruns noch, den lohne es sich genauer zu betrachten. Einst diente er als Provianthaus für die schwedische Garnison, die Stadt besetzt hielt. Heute ist dort das Stade vor 400 Jahren auf eine einmalig eindrückliche Art zu erleben. Museumspädagogin Wiebke Etzold drückt den Gästen hier nämlich einen kleinen Joystick in die Hand und setzt ihnen eine Art Hightech-Brille, kurz VR-Brille, auf. Und zack, schon befindet sich der Besucher mitten in einer virtuellen Welt. Um ihn herum wirbelt das Leben im Stade des Jahres 1620. Ein bisschen unsicher sind die ersten Schritte zwischen mittelalterlicher Hauswand und gut gefülltem Stadtgraben. Aber zum Glück ist Wiebke Etzold aus der echten Welt noch zu hören.
Probieren Sie es einfach mal aus, es kann nichts passieren. Selbst wenn Sie ins Wasser fallen, werden Sie nicht nass.
Über einen Monitor hat sich Wiebke Etzold zur VR-Brillenperspektive des Besuchers dazugeschaltet. Eines lehrt sie den Nutzern schnell: besser den Joystick betätigen, als mit der blickdichten Brille auf dem Kopf durchs echte Museum zu stolpern.
Ich würde mich nochmal vom Haus wegdrehen. Genau. Und dann einfach Richtung Hafen gehen zum Beispiel. Und springen, sonst laufen Sie Ihre Kollegen um.
Sogar damaligen Einwohnern begegnet der Besucher im Stade von 1620. Über Zeitsprünge können heutige Stadtansichten mit der vor 400 Jahren verglichen werden. Umgesetzt haben das Projekt Wissenschaftler der Hafen-City-Universität Hamburg. Zwar hakt das Programm an einigen Stellen, aber Wiebke Etzold zeigt sich von den Hightech-Brillen überzeugt.
Also der Vorteil von dieser VR ist, ich entscheide, wie ich durch die Stadt gehe. Ich entscheide, was ich mir angucke. Gerade wenn man vorher eine Stadtführung gemacht hat, ist das total interessant, weil man sich dann eben zurückversetzt fühlt. Und dann kann man eben überlegen, wie sah es denn eigentlich am Pferdemarkt aus? Und dann geht man dahin und guckt sich das an. Und wenn man sich mehr für was anderes interessiert, dann geht man eben dahin.
Und die Reaktion der Museumsbesucher? Die Neugier beispielsweise von Karin Kudler ist geweckt.
Eigentlich total einfach, ziemlich intuitiv. Nur man konnte dann immer so einen Zeitsprung machen und ja, dann auch wieder zurück, je nachdem, wie man halt wollte.
Der Betreuungsbedarf der Museumsbesucher ist unterschiedlich, räumt Pädagogin Wiebke Etzold ein.
Manche kommen sofort damit längs und andere brauchen quasi noch jemand, der dabei ist.
Sie empfiehlt den virtuellen Stadtrundgang im Sitzen.
Es ist vor allen Dingen so, wenn man die Brille auf hat, haben manche dann auch so ein Schwindelgefühl. Und wenn man sitzt, fühlt man sich etwas sicherer, als wenn man da jetzt durch die Gegend laufen muss.
Besucherin Karin Kudler zumindest hat auf jeden Fall etwas mitgenommen.
Ja, war super spannend, mal die Altstadt von damals im Mittelalter erleben zu können. Hat total viel Spaß gemacht. Man hat viele alte Gebäude gesehen. Aber auch, ja, wie sah die Brücke aus, auf der man heute einfach so flanieren kann. Oder auch der Fischmarkt. Also war sehr spannend.
Draußen vor dem Schwedenspeicher hat der Regen nachgelassen. Eine gute Gelegenheit, um von Stade aus zu grünen Deichen, blauschimmernden Kanälen und prachtvollen Fachwerkhäusern zu starten. Das alte Land erkunden, das geht am besten mit dem Fahrrad und einem Ortskundigen, wie Gerd Palm aus der Gemeinde York im Zentrum des alten Lands. Über kleine Nebenstraßen geht es im flachen Gelände vorbei an üppigen Wiesen. Die Qualität der Äcker, sie war schon immer ein Pfund im alten Land. Viele Grundbesitzer hat sie vermögend gemacht, sagt Gerd Palm.
Der große Vorteil der früheren Jahrhunderte war, man brauchte nicht zu düngen. Der Boden hat ein Reichtum an natürlichen Mineralien. Man hat hier immer gute Erträge erzielt und vor allen Dingen, es war immer genügend Wasser da.
Wie es um den Wohlstand der Grundstückseigentümer bestellt ist, das ist vielfach an den Hofeinfahrten zu erkennen. Ausladende, rundgebogene Holztore mit Inschriften und Schnitzereien stehen da auf den Zufahrten, die sogenannten Prunkpforten. Eine Besonderheit im alten Land.
Da wird immer gefragt, ja, wofür sind die denn? Sie haben im Grunde genommen die gleiche Funktion, als wenn Ihr Nachbar sein 500er Mercedes oder Porsche vor die Tür stellt. Ja, man kann damit fahren, aber die hat eigentlich nur eine repräsentative Bedeutung, mehr nicht.
Weit mehr als repräsentative Bedeutung haben hingegen die Obstbäume. Fast unvorstellbare 20 Millionen Exemplare wachsen hier. Jeder, der im alten Land unterwegs ist, stößt später oder meist früher auf riesige Obstbaumplantagen. Das alte Land schmückt sich mit einem Superlativ. Es ist das größte Obstanbaugebiet Nordeuropas mit mehr als 500 Einzelbetrieben. Gerd Palm stoppt an einem Feld mit knapp mannshohen, schwach wachsenden Bäumen, typisch für den Erwerbsanbau.
Wichtigste Obstart ist Apfel, 90%, dann 5% Süßkirsche, 3% Birne und 2% Pflaumen und Zwetsche.
Aus Kostengründen ist der vergleichsweise schwergewichtige Apfel das mit Abstand dominierende Obst. Jeder dritte deutsche Apfel wächst hier zwischen Stade und Buxtehude. Und so mancher hat danach noch einen weiten Weg vor sich.
Exportländer sind Niederlande. Dann Exportland war Russland. Ein ganz großer Abnehmer, und zwar für sehr große Äpfel. Das ist jetzt ja alles danieder. Im Grunde genommen nach England, nach Skandinavien. Und interessant ist Arabische Emirate, Taiwan. Aber die Masse bleibt im Land.
Elster, Jonagold oder Granny Smith, das sind bekannte Sorten. Von der einstigen Anbauvielfalt im alten Land ist aber kaum etwas geblieben. Der Handel macht die Vorgaben, sagt Gerd Palm.
Es gibt ja Verbraucher, die können mit Früchten nicht umgehen. Die gehen an die Kiste ran oder an die Verkaufseinheit, gucken den Apfel an. Ach nee, der entspricht doch nicht meinen Vorstellungen und lassen ihn dann aus 10 cm oder 20 cm fallen. Dann kriegt er Druckstellen, wird er braun und es gibt Sorten, die sind da widerstandsfähiger. Die werden dann nicht nach 3 Tagen aussortiert, sondern die können dann vielleicht noch vermarktet werden. Und wenn ich dann keine entsprechenden Umsätze pro Quadratmeter Verkaufsfläche mache, dann ist die Sorte nicht mehr interessant. So läuft das einfach ab.
Aus erster Hand kann das Hein Lüß bestätigen. Nahe York betreibt der Obstbauer den Herzapfelhof. Allein bei ihm reifen auf einer Fläche von 50 Hektar Apfelsorten wie Holsteiner Cox, Herbstbrenz oder Santana. Kurz vor dem Tagesziel Buxtehude ist eine Rast hier genau das Richtige. Und von Hein Lüß gibt's erstmal eine hochprozentige Stärkung.
Ja, wir haben zur Begrüßung einen Altländer Dickpatter. Das ist ein Apfelsaft mit einem Obstler oder einem Apfelbrand drin. Wir können das Mischungsverhältnis auch noch beliebig verändern. Da bin ich sehr flexibel.
Flexibel ist auch das Stichwort. Um seinen Herzapfelhof mit 15 Beschäftigten dauerhaft wirtschaftlich zu erhalten, hat Hein Lüß ein ganzes Geflecht an Geschäftszweigen aufgebaut. Von der Selbstpflücke in der Erntezeit über einen Online-Shop für alte Sorten und den großen Hofladen mit angeschlossenem Restaurant reichen die Angebote. Nur so könne der Obst- und Gartenbau hier an der Ländergrenze zwischen Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Hamburg heute Gewinne abwerfen, sagt der Hofchef.
Wenn man mehrere Interessen berücksichtigt, dann ist es immer für die Familie interessant und dann werden andere Produkte, verarbeitete Produkte wie Apfelsaft im Hofladen gekauft und der Nächste kommt auf die Idee, Mensch, das kann ich ja auch online bestellen. Also diese Verbindung ist eigentlich das. Wir möchten den Obstbaubetrieb stärken. Wir möchten nicht den Ferienhof hier machen und das erreicht man manchmal auf direkteren Wege und manchmal sind es auch ein paar Umwege.
Kerngeschäft bleibt aber die Vermarktung von Äpfeln aus dem alten Land. Bis zu einem Jahr kann sie Obstbauer Hein Lüß in riesigen Hallen frisch halten. Ausnahmsweise öffnet er die Tür zu einer großen Kammer. Kalt ist es dahinter.
Ja, hier werden die Äpfel gelagert bei 1 bis 4 Grad. Ein bisschen feucht muss die Luft sein. Wir machen den Fußboden ein paar Mal nass, bevor wir einlagern. Und die Sauerstoffwerte sind dann so um 1%. Dadurch atmen die Früchte langsamer, bleiben also länger knackig und frisch. Und die Früchte atmen CO2 aus und es darf sich 1,5 bis 3% anreichern. Darüber hinaus ist es schädlich und muss rausgefiltert werden.
In moderne Technik hat der Obstbauer investiert. Die aktuelle Marktlage hat er ständig im Blick. Klar vorgegeben ist, wie groß ein Apfel sein muss und welche Farbe er hat. Hein Lüß deutet in der Lagerhalle auf 2 Äpfel mit gelber und roter Farbe.
Das ist so die Streubreite, wie sie am Baum hängt. Der eine ist wunderschön farbig rundherum, hat oben gehangen, der andere vielleicht ein bisschen weiter unten. Und das wäre so das Beispiel, wo man sagt, wenn die Bäume viel solche Früchte haben, dann muss ich die ganz dringend roden, weil die wollen die Verbraucher nicht so kaufen wie diese.
Schön bunt gehe weniger als knallrot. Vor allem bei Spontankäufern, sagt Hein Lüß. Es ist ein harter globaler Wettbewerb, in dem die Altländer Obstbauern mitmischen. Zurück auf dem Rad. Dörfer mit so schönen Namen wie Königreich, Ladekorb und Grünendeich liegen auf dem Weg nach Buxtehude, der zweiten großen Stadt im alten Land. Buxtehude? Richtig, das ist ein Ort mit 40.000 Einwohnern. Auch wenn Sabine Keller, Leiterin im Buxtehude-Museum, weiß, dass immer noch so mancher glaubt, Buxtehude sei ein Fantasienamen für ein Provinznest.
Buxtehude kommt auch zum Beispiel im Räuber-Hotzenplotz vor von Ottfried Preußler. Und der hat dann viel später in einem Interview mal gesagt, ach, Buxtehude, gibt's das wirklich? Das ist mir so in die Feder geflossen. Was wieder bestätigt, dass dieses Wort, also dieser Ortsname im Grunde gerne so wie Schilder oder wie Timbuktu oder wie eben, es gibt ja noch andere solche Ortsneckereien, verwendet wird.
Die Buxtehuder selbst wollen lieber für etwas anderes bekannt sein. Für das Märchen der Hase und der Igel nämlich, aufgeschrieben von den Gebrüdern Grimm. In der kleinen Heide nahe der Stadt soll das Rennen stattgefunden haben. Der Igel überlistet dort bekanntlich gemeinsam mit seiner Igelfrau den schnellen wie auch arroganten Hasen in einem Rennen. Sabine Keller zeigt im Buxtehude-Museum verschiedene Versionen der Geschichte mit dem berühmten Ausruf.
Ich bin daher, er sagt aber auch Hals-Maul-Weib. Und am Schluss stirbt der Hase tragisch. In den modernen Sandmännchen-Versionen ist das alles abgemildert und modernisiert. Und das zeigen wir dann mit 3 verschiedenen Filmen, damit man sieht, dass das auch anders jetzt formuliert wird und nicht mehr in der historischen, härteren Version, 19. Jahrhundert, schwarze Pädagogik so.
An verschiedenen Plätzen stehen insgesamt fast 100 Figuren von ihnen. Zumindest der Hase, so groß wie ein Mensch und alle ganz unterschiedlich bemalt. Einige dieser Has- und Igelfiguren sind Ziel bei einer abschließenden Führung in der einsetzenden Dämmerung. Das ist die Zeit, in der Carsten Meyer in seine Rolle als Nachtwächter schlüpft. Eigentlich ja nicht unbedingt eine Ehre.
Der Nachtwächter als Beruf war eher so auf einem Stand mit dem Henker, Abdecker und solchen Leuten, ne?
Aber nachts mit den Besuchern in der auf Eichenpfählen im Moor errichteten Stadt unterwegs zu sein, das ist für den hauptberuflich in der Flugzeugindustrie tätigen Nachtwächter immer wieder eine spannende Aufgabe.
Lassen Sie uns mal ein paar Schritte gehen.
Zum Beispiel hinein in eine riesige dunkle Backsteinkirche.
Ja, St. Petri bei Nacht, herzlich willkommen. Lassen Sie das auch mal so auf sich wirken, so ein bisschen. Das ist natürlich hier. Ich finde das immer wieder toll, hier bei Nacht reinzukommen.
Carsten Meyer steht im Dämmerlicht im mehr als 700 Jahre alten Wahrzeichen von Buxtehude.
Das ist natürlich ein Riesenbauwerk, gerade fürs Mittelalter. Wir haben hier drin eine Deckenhöhe von fast 20 Metern. Und wenn Sie sich vorstellen, dass Sie so in kleinen Häusern wohnen, wo Sie gerade mal Stehhöhe haben, und dann kommen Sie zum Gottesdienst in dieses Gebäude rein und gucken 20 Meter nach oben. Sie glauben, sie gucken direkt auf zu Gott. Wir haben hier diese Spitzbögen hier drin und oben die Kreuzgewölbe. Das sind so diese typischen gotischen Merkmale. Und das ist also schon sehr beeindruckend für die Bürger von Buxtehude gewesen.
Beeindruckend, so wie viele andere Orte und Plätze im alten Land. Wie der Landstrich zu seinem Namen kam, das erklärt der Nachtwächter dann noch. Vor rund 900 Jahren hatten die ersten Siedler aus Holland der Elbe dauerhaft sehr viel fruchtbaren Boden abgerungen.
Das Land, was denn schon bebaut wurde, wurde dann irgendwann das alte Land genannt, weil das, wo man sich gerade beschäftigte, war das neue Land. Und dann kam da hinten neues Land und dann gehört das andere alles zum alten Land. Und da hat sich der Name daraus erhalten, das ist das Land, was schon urbar gemacht ist. Und wir haben ja auch Gegenden, die heißen denn Neuenfelde und Neuland und ähnliches. Die sind dann später dazugekommen. Das waren die neuen Ländereien und da hinten sind die alten Ländereien.
Vom Barbecue-Donutboot im Stader Burggraben über die Hightech-Brillen im Schwedenspeicher bis zur Obsthof-Radtour und weiter in die Märchenstadt Buxtehude. Nur einen Katzensprung westlich von Hamburg lockt das alte Land zu Entdeckungstouren in einer einzigartigen Kulturlandschaft mit einem Schlag besonderer Menschen wie Nachtwächter Carsten Meyer.
Herzlichen Dank. Auf Wiedersehen. Dankeschön.
Michel Nowak war unterwegs im alten Land.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.